Hallo,
Das ist kein Jingle.
21 Uhr.
Das ist kein Jingle.
Ihr hört
Das ist kein Jingle.
Kollaboradio auf 88,4 in Berlin und 90,7 MHz in Potsdam. Die Sendung von Mikro.fm.
Mikro mit K wie Danke.
Und FM wie Frequenzmodulation. Wir sprechen heute unter anderem über das Zeugensterben von NSU-Zeugen. Wir haben ja hier so, man kann quasi sagen, so redaktionsintern kann man davon reden, Todesursache NSU-Zeuge. Das könnte man jetzt bald auch in die Totenscheine reinschreiben. Also es sind ja so unglaublich viele Zufälle und Unfälle und Selbstmorde und dubiose Umstände, wie die Leute sterben. Und das sind ja sehr junge Leute gewesen, überwiegend, die da gestorben sind.
Ich glaube, die waren alle unter 40. Die, also sagen wir mal so, es ist auch fast, mittlerweile gibt es, glaube ich, 5 tote Zeugen.
5, ja.
Und es gibt 10 Morde, wegen derer der NSU, also der nationalsozialistische Untergrund, angeklagt ist in dem Münchner Prozess. Und wo jetzt, ja, in der letzten Woche war das, glaube ich, ne, nochmal Sachen ans Licht gekommen sind, und zwar auch nicht durch polizeiliche Ermittlungen oder staatsanwaltliche Ermittlungen, sondern durch Medienrecherche, dass es nämlich ein Moment sehr wahrscheinlich ist, das vorher immer nur als Verschwörungstheorie galt, dass nämlich diese Leute aus diesem NSU-Trio deutlich näher am Verfassungsschutz dran waren, insbesondere am Bundesamt für Verfassungsschutz, als eben bislang immer behauptet worden ist.
Gut, also der letzte Aufreger, den wir jetzt hatten, war, dass Uwe Mundlos für einen V-Mann des Verfassungsschutzes gearbeitet hat bei einer Abrissfirma.
Ja. Unter einem falschen Namen, ne? Unter einem falschen Namen und
ein Sympathisant aus dem NSU-Umfeld hat seine Papiere dem geflüchteten Trio übergeben, und mit diesen Papieren war er dann unterwegs. Ja, und hat dann bei dieser Abrissfirma gearbeitet. Und das ist doch bemerkenswert. 13 Jahre im Untergrund, die Terroristen sind eigentlich gar nie groß aus ihrem sozialen Umfeld herausgekommen. Sind immer in Thüringen geblieben. Das ist auch erstaunlich. Also bin ich 13 Jahre auf der Flucht, die Polizei sucht mich. Und trotzdem lebe ich da in aller Ruhe, im kleinen Umfeld, wo mich auch viele Leute kennen und auch erkennen. Also ich glaube nicht, dass die sich irgendwie groß verkleidet haben. Das wäre wahrscheinlich auch gar nicht drin gewesen. Und das ist doch höchst dubios. Also ich meine, wie ich gerade eben sagte, Uwe Mundlos hat für einen V-Mann des Verfassungsschutzes gearbeitet.
Und zwar pikanterweise eben nicht des thüringischen Landesamtes für Verfassungsschutz, das ja im Zusammenhang mit den Enthüllungen, in Anführungszeichen, über den NSU ja also für seine besonders abstrusen Praktiken bekannt geworden ist, nämlich dass also mit Hunderttausenden D-Mark bzw. Euros in den 90er und Nullerjahren zum Beispiel dieser Tino Brandt, der Begründer des thüringischen Heimatschutzes, finanziert worden ist, der damit überhaupt diesen Heimatschutz überhaupt erst aufgebaut hat und damit einen riesigen, zudem ja auch die Leute aus dem NSU-Trio gehören, sondern es ist das Bundesamt für Verfassungsschutz, bei dem ja also genau an den Tagen, an denen öffentlich wurde, dass es da ein Trio gab von Leuten, die offensichtlich eine Mordserie hinter sich haben, dass genau in den Tagen im November, glaube ich, 2011 war das, dass da dann die Schredder im Bundesamt in Köln heiß gelaufen sind mit dem Argument des Datenschutzes und dass man ja regelmäßig Daten löschen muss. Und das sind genau Akten, die diesen Komplex behandeln, geschreddert worden offensichtlich. Also es gibt da Datenlücken, Dokumentationslücken.
Es gibt da eine bestimmte Argumentationslinie, immer wenn solche Daten vernichtet werden, um ganz offensichtlich eigene Verwicklungen zu vertuschen oder Inkompetenz, wird immer mit Datenschutz argumentiert. Das ist immer ganz drollig. Also die Akten, oh, die sind ja schon längst irgendwie, eigentlich hätten wir die ja schon längst vernichten müssen. Oh, gut, dann vernichten wir die jetzt mal, jetzt wo sie gebraucht werden. Das war auch 2011, war das auch die Geschichte. Oh, da ist uns aufgefallen, die hätten wir längst vernichten müssen und deswegen haben wir die auch vernichtet. Wie schön, ja, eine Mordserie von, je nachdem wie man es zählt, 9 oder 10 Tote. Und das Aktenmaterial wird dann genau in dem Moment vernichtet.
Und wenn dann jetzt im Nachhinein
Wegen
Zeugen,
Datenschutz.
ja, und wenn dann im Nachhinein Zeugen kommen, die unter anderem diese These vom Trio ad absurdum oder deren Aussagen, diese These vom, ah, das war ein Trio, das eben ein Umfeld gehabt hat, ad absurdum führen, sondern dass das eben offenbar eine viel größere Organisation war, die möglicherweise sogar eben auch staatlich gedeckt war. Sobald solche Zeugen irgendwo auftauchen, ist dann mit denen, die sind, also da haben die offenbar ein kurzes Leben. Es gibt eben, wie gesagt, es gab diese 10 Mordopfer, von denen bisher bekannt ist oder die offensichtlich ganz eindeutig eben auch nach der Anklage im NSU-Prozess in München diesem NSU-Trio angelastet werden. Aber es gibt eben mittlerweile auch 5 tote Zeugen aus diesem in diesem ganzen Kontext. Und zwar tote V-Männer genauso wie Leute, die aus dem Neonazi-Umfeld kamen und die auspacken wollten und wo dann eben, wie du das eben schon gesagt hast, dann ja, also entweder eben unentdeckte Diabetes oder eben Verbrennen aus Liebeskummer im PKW die Todesursachen sind, beziehungsweise dass dann auch noch die Freundin von einem der Leute, die als Zeugen auftreten wollten, auch noch stirbt.
Na, das ist ja ein Dreiklang. Also als erstes steigt Florian H. aus und ist bereit, Aussagen zu machen. Und dann auf dem Weg mit dem PKW zu einer weiteren Aussage
Beim Landeskriminalamt in Stuttgart.
parkt er sein Auto auf einem großen Parkplatz, nimmt viel zu viele Schlaftabletten, übergießt sich mit Benzin und zündet sich an. Und die Polizei übergibt der Familie des toten angeblichen Selbstmörders, der sich selbstmordet hat, den PKW und die verschrotten den aber nicht und durchsuchen den irgendwann und stellen fest, dass unter dem Sitz noch eine Schusswaffe liegt. Und diverse andere Dinge, die die Polizei bei ihrer akribischen Tatort oder Untersuchungen leider einfach übersehen hat. Also die Schusswaffe lag, ich weiß nicht, also über ein Jahr oder so lag sie in dieser Garage, in dem Auto, dem ausgebrannten Auto unterm Sitz. Plus noch irgendwelche Mobiltelefone und irgendwelches anderes interessantes Material. Was, wenn ich mir mal einen Tatort oder einen Polizeiruf 110 angucke, irgendwie so gar nicht zu dieser virtuellen Welt des deutschen Krimis passt. Also, dass Tatorte nicht untersucht werden und Autos nicht untersucht werden, Spuren nicht gesichert werden, das findet da nicht statt. Findet überhaupt nicht statt. Also, das Beispiel von Florian H. ist schon absolut unglaublich. Absolut unglaublich. Das nächste ist, dass seine Freundin stirbt und zwar, nachdem sie beim Motocross-Fahren sich eine Schurfwunde am Knie zugezogen hat, stirbt sie kurze Zeit danach an einer Lungenembolie. Wie es bei einer jungen Frau irgendwie zwischen einer Schurfwunde am Knie zu einer Lungenembolie kommen kann, das erschließt sich mir nicht. Angeblich sei das theoretisch möglich, also so. Keine Ahnung, eine Wahrscheinlichkeit von, wo liegt die? Im Millionstelbereich? Aber
Vermutlich, ja.
rein zufällig passiert aber genau das. Und nun ist es ihr nächster 31-jähriger Freund, der ebenfalls Selbstmord begangen hat. Also allein im Umfeld von Florian H. und seiner Freundin und ihres neuen Freundes irgendwie gibt es jetzt drei Tote. Und gut, ihr zweiter Freund jetzt, der war 31 Jahre alt. Also der, ja, aber er härtet auf jeden Fall, was du gesagt hast, die sind nicht mal 40 gewesen.
Und das sind alles, also das alles steht im Zusammenhang mit Aussagen zu dem Mord an Michelle Kiesewetter, also dem letzten mutmaßlichen Opfer des NSU, der Polizistin, die in Heilbronn umgebracht worden ist, und deren Begleiter, also deren Kollege, so schwer am Kopf verletzt worden ist, dass er eine komplette Amnesie hat. Also der kann sich an gar nichts mehr erinnern. Und aber eben, wenn da Zeugen auftauchen, die eine andere Darstellung als die offizielle, bezeugen wollen, dann leben diese Zeugen offenbar gefährlich. Also es geht da, es gibt da zum Beispiel, es gibt, ich habe jetzt gerade den Namen nicht präsent, aber es gibt zum Beispiel, hieß es, dass dieser Florian H. eine Person am Tatort und zu der ungefähren Tatzeit erkannt haben will, die in dieser baden-württembergischen Neonazi-Szene eine ziemliche Präsenz hat und der in den 90er, also der in dieser Blatt und Anna-Struktur ziemlich drin ist. Und der in den 90er Jahren oder in den frühen 90er Jahren, als es noch das Apartheidsregime gab, in Südafrika, da oft in so Neonazi-Kontexten in Südafrika unterwegs war. Und dass der eben auch möglicherweise an dem Tatort war. Es gab seinerzeit, also bei den ersten Enthüllungen, auch um Heilbronn herum, gab es ja so einen relativ spektakulären Bericht im Stern, dass möglicherweise ausländische Geheimdienste einbezogen waren an dieser Tatortgeschichte, also in Heilbronn, wo ja auf einer mehr oder minder offenen Wiese im Stadtzentrum, so habe ich das zumindest verstanden, es zu einer ziemlichen Schießerei gekommen ist und wo dann eben auch eine Person gesehen worden ist, die blutüberströmt weggelaufen ist zum Beispiel.
Mehrere Zeugen haben übereinstimmend gesagt, dass es 6 Tatverdächtige gibt. 6. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der Mord an der Kiesewette wirklich etwas mit der NSU zu tun hat. Also die Beweislage ist aus meiner Sicht da recht dünn. Alle Morde des NSU-Trios mit dieser Ausnahme wurden mit einer Cesca 83 mit Kaliber 7,65 verübt. Aber die Morde, also der Mordversuch an dem Polizisten und der erfolgreiche Mord an der Kiesewetter, wurde mit ganz anderen Waffen durchgeführt, die in dem NSU-Umfeld gar nicht aufgetaucht sind. Die Verbindung zwischen dem Mord da auf der, wie heißt es, Theresienwiese oder so, die einzige Verbindung ist, dass die beiden Dienstwaffen, die den Polizisten weggenommen wurden, den Polizisten wurden Handschellen und ihre Dienstwaffen weggenommen.
Dass die nachher in dem Wagen gefunden wurden, in dem die beiden Uwes ihren ja auch völlig dubiosen Selbstmord begangen haben.
Genau, da sind wir dann beim nächsten Punkt, aber lass uns nochmal zurückgehen zu dem Mord an der Michelle Kiesewetter. Die Zeugen haben, wie nennt man das, diese Fahndungsfotos aus dem Gedächtnis zeichnen lassen. Und die wurden aber nie veröffentlicht.
Phantomfotos.
Phantombilder. Diese Phantombilder, die Zeugen zu Protokoll gaben, also die da angefertigt wurden, die wurden nicht veröffentlicht.
Ja, und eben bei diesem einen Phantombild soll eine enorme Ähnlichkeit sein zu diesem in der baden-württembergischen Neonazi-Szene ziemlich bekannten Typen.
Ich meine, meine Einschätzung ist, dass wenn Polizisten, also zwei Polizisten, die eine wird ermordet, der andere Polizist überlebt, ist aber schwer verletzt, dass in Baden-Württemberg würde ich erwarten, dass die Polizei alle Hebel in Bewegung setzt bei Polizistenmord und bei so einem extrem brutalen Polizistenmord, der irgendwie auch so völlig unmotiviert erscheint, ist es total ungewöhnlich aus meiner Sicht, dass solche Phantombilder nicht veröffentlicht werden. Ich meine, wo ist denn da bitte das Interesse der Polizei an der Mithilfe der Öffentlichkeit? Und was noch oben drauf kommt, ist, einer der Vorgesetzten von der Michelle Kiesewetter war einer der Polizisten, die den Ku Klux Klan in Deutschland mitgegründet haben. Und just an diesem Tag war der glaube ich, der Schichtleiter. Also das kommt da nach oben drauf. Und die einzige Verbindung, die wir tatsächlich haben, sind die Waffen, die denen weggenommen wurden, die dann in diesem Wohnmobil aufgetaucht sind. Die beiden waren ja hochgerüstet, um eine ganze Armee auszurüsten. Die hatten ja nicht nur irgendwie 2 oder 3 Schusswaffen dabei, sondern die hatten ein ganzes Arsenal an Schusswaffen und Munition dabei. Und trotzdem haben die sich angeblich beim Auftauchen einer einfachen Polizeistreife aus 2 Beamten erschossen. Also sie waren gerüstet für den Dritten Weltkrieg, aber in dem Moment, wo sie entdeckt werden, schießen sie sich nicht einfach den Weg frei, sondern sie erschießen sich selbst. Und das Interessante ist, was ich auch ganz gut fand, es gab ja jetzt diese Trilogie in der ARD über diese unsägliche NSU-Geschichte. Und ich habe mir
Also so ein Spielfilm in so einem Spielfilmformat, das also drei Schwerpunkte hatte, nämlich einmal die Täter, einmal die Opfer und dann der dritte Schwerpunkt war die Ermittler, ne?
Genau, und
Und das so eine, war es, also ich habe es ehrlich gesagt selber nicht gesehen, ich habe nur darüber gelesen. Das war also so eine Art Doku-Fiction oder war das komplett Spielfilmhandlung?
Doku-Fiction dürfte es wahrscheinlich ziemlich gut beschreiben. Die drei Teile wurden, glaube ich, von drei verschiedenen Regisseuren gemacht und die waren von ihrer Qualität her auch unterschiedlich. Also der erste Teil war unerträglich.
Also der erste Teil über die Täter.
Über die Täter, genau. Das wurde dargestellt, so als wäre es völlig willkürlich, wie die jungen Menschen sich damals, also diese Generation der Mundlos und Bönhardt und Chapis, wie die dazu kommen, irgendwie sich jetzt nun einer extremistischen politischen Richtung anzuschließen. Das wurde da so dargestellt, als wäre das völlig beliebig, ob man jetzt alle Menschen hasst und Ausländer umbringt und Bombenanschläge macht oder ob man irgendwie zur politischen Linken dazugehört. Also der Film hat das so dargestellt, als wäre das rein zufällig gewesen. Chäpe habe sich halt in einen der beiden, also den intelligenteren der beiden, der beiden Uwes, weiß es nicht mehr, verliebt und sei dann dadurch irgendwie, zuerst hätte sie noch mit Punkern gekifft und gesoffen. Und dann wäre sie aber in die rechte Szene gerutscht durch die Liebe. Und es wurde dann halt so als Liebesgeschichte dargestellt. Und ich fand es grauenvoll. Also es war wirklich unerträglich. Und der zweite Teil, der war sehr berührend. Also der Teil, bei der irgendwie am Beispiel der Familie des ersten Blumenhändlers, der da im Jahre 2000 erschossen wurde, und auch schildert, was die Leute mitgemacht haben. Also diese falschen Verdächtigungen der Polizei, wo ganz deutlich rauskommt, dass sie wollten einfach gar nicht wahrhaben, dass es unter Umständen Rechtsterror ist. Und also das war schon ziemlich, also ich fand das sehr bewegend. Und der dritte Teil, der hatte mehr fiktive Elemente als der zweite. Und den fand ich aber auch ziemlich gut gemacht. Und er hat auch verstörende Fakten betont, die dabei herausgekommen sind. Also
Nee, ganz kurz, lass uns noch mal kurz bei den Opfern bleiben. Da würde ich nur gerne ganz
ja,
kurz
okay.
noch diesen kleinen Nebenbemerkung machen, dass nämlich es ja mittlerweile, es gab ja, es ist ja gerade in diesen Tagen in Berlin ein Prozess eröffnet worden gegen einen, also gegen einen Beschuldigten, der zwei Menschen umgebracht haben soll mit einem Gewehr. Und das ist ein Indizienprozess, ich glaube beim Amtsgericht in Moabit. Und es geht um den Mord an einem jungen Türken, also türkisch-deutschen, Burak Bektaş, und um den Mord an Luke Holland, die beide in ziemlicher Nähe in Neukölln erschossen worden sind. Von einem um die, weiß ich nicht, so Mitte 60, Ende 60-jährigen mutmaßlichen Angeklagten. Und auch hier war das so, dass insbesondere in dem Fall von dem Burak Bektaş, was eben vor 4 Jahren passiert ist, zuerst einmal genau nach dem Schema wie beim NSU auch, gegen die Familie und das Umfeld ermittelt worden ist. Und obwohl von Anfang an Leute auch gesagt haben, das war ein Mord, da hat jemand aus rassistischen Motiven gemordet. Das war jemand, der hat überhaupt keine Beziehung zu dem Opfer gehabt. Wurde die ganze Zeit gegen ja, Angehörige und das Umfeld von dem Burak Bektaş ermittelt. Und erst nachdem auch ich nenne das jetzt mal etwas zynisch, ein OECD-Ausländer, nämlich Luke Holland, also so ein Highschool, also so ein promovierter Jurist aus Großbritannien, ebenfalls mit derselben Waffe ermordet worden ist, ist dann mal in eine andere Richtung ermittelt worden. und dann eben auch diese Person entdeckt worden, wo es jetzt eben streitig ist, war das ein Einzeltäter, also so ein einsamer Wolf? Oder gibt es da auch rassistische bis hin zu terroristischen Strukturen, was eben in dem Fall also Unterstützergruppen zumindest mal, also Unterstützergruppen die Aufklärung fordern für diesen Mord an Burak Bektas, die behaupten eben, dass das so eine Art NSU-Ableger war, diese Geschichte. Das ist nachzulesen unter burak.blogspot, beziehungsweise wer den Namen Burak Bektas eingibt und in einer einschlägigen Suchmaschine oder eben bei Freie Radiosnet, da gibt es mittlerweile auch längere Berichte, da haben sich die Leute vom Freien Senderkombinat in Hamburg haben das auch mal intensiver, machen da eine intensivere Prozessbegleitung. Das nur so als kleine Nebenbemerkung, dass ähnliche Mechanismen des Umgangs mit diesen mit den Angehörigen der Opfer nach wie vor existieren, dass ähnliche Vorgehensweisen und Handlungsmuster nach wie vor existieren.
Ich woher sollte denn auch so ein Wandel tatsächlich kommen? Also das Problem, was ich da sehe, ist also ein deutlicher Alltagsrassismus. Es gab im Anschluss an einen dieser Filme gab es eine Diskussion, ich glaube bei Anne Will, wo dem ehemaligen bayerischen Innenminister halt auch dieses Jargon rausgerutscht ist, ja, das war ja so irgendwie, wie nennt er es, Türkenumfeld oder so. Also ich kann nicht mehr genau diesen Begriff zitieren, den er da verwendet hat. Es kommt da halt raus, es gibt nun mal einfach irgendwie so Vorbehalte gegen Ausländer, gegen Türken. Und die sind halt auch bei der Polizei, ist es evident, dass das vorhanden ist. Und so betroffen scheint es die Leute da nicht zu machen. Also diese Filme über diese NSU-Mordserie hatten auch gar keine großartigen Einschaltquoten. Also angeblich lagen die bei etwa 9%.
Und auch schon was. Also 9% Einschaltquote ist schon mal nicht so schlecht.
Ja, ich hätte da, gut, das liegt vielleicht an mir, aber ich hätte da mehr erwartet. Mhm. Aber du bist jetzt dann noch mal reingesprungen und hast jetzt noch mal drüber gesprochen, über die Opfer. Möchtest du dann noch zu den Opfern was sagen?
Nee, also das war jetzt zu diesem, weil du warst ja gerade im Übergang zu dem dritten Teil der Trilogie, wo es nämlich um die Ermittler und die Ungereimtheiten in den Ermittlungsvorgängen um diesen, in diesen NSU-Ermittlungen ging.
Ja, also was ich sehr gut fand, also so zwei der unglaublichsten oder drei der unglaublichsten Fakten an diesem Tag, als die beiden dann in diesem Wohnmobil gefunden wurden, die waren tatsächlich auch in dem Film drin. Also das Verrückteste ist, angeblich hat einer der beiden Uwes erst seinen Kompagnon erschossen und dann sich selbst mit einer Pumpgun. Aber es fanden sich zwei abgeschossene Patronenhülsen in dem Wohnmobil und die Pumpgun war durchgeladen. Das heißt, der Tote hat, nachdem er sich das Gehirn rausgeblasen hat, nochmal die Waffe durchgeladen. Das kann nicht sein. Das ist irgendwie, also da müssen Dritte anwesend gewesen sein, als die beiden gestorben sind. Also das ist nicht wegzudiskutieren. Die nächste Ungereimtheit war, anstatt den Tatort zu sichern und die Spuren in dem Wohnmobil aufzunehmen, wurde das ganze Wohnmobil kurzerhand auf einen Abschleppwagen geladen, sodass es hochgezogen wurde und alles, was da drin lag, ist dann einfach nach hinten gerutscht. Also der Tatort wurde zerstört. Also es wurde alles durcheinander geworfen. Es ist wie so eine Kiste, da schmeiße ich Zeugs rein, dann schüttel ich die durch. Da hat irgendwas drin stattgefunden, sind zwei Menschen drin gestorben. Egal. Also die Beweismittel wurden vernichtet, mehr oder weniger. Also es wurde der ganze Tatort wurde zusammengebracht, ist durcheinander gebracht. Es konnte hinterher nicht mehr festgestellt werden, was da war.
Und wobei ja bis dahin das Narrativ war, ja, das waren zwei Bankräuber. Also das war zu dem Zeitpunkt, wo die lokale Polizei dort interveniert ist und wo die beiden diesen Selbstmord begangen haben, wurde ja gegen die, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, einfach nur, in Anführungszeichen, nur ermittelt, weil sie als Bankräuber galten. Also die hatten ja einen vergeblichen Bankraub an dem Tag versucht oder haben sogar, glaube ich, was sind erbeutet,
die
sind
waren,
aber dann
ich,
eben
auf der Flucht nach
und sind Bankraub. Auf der Flucht gewesen und sind dann wieder zu ihrem Stammsitz, eben diesem Wohnmobil, zurückgekehrt.
Genau, und dann wurden sie da, also das Wohnmobil wurde entdeckt von einer Polizeistreife, die waren zu zweit. Und als sie sich dem Wohnmobil genähert haben, haben sie da drin Schüsse gehört und dann brach da Feuer drin aus. Die Polizisten haben Verstärkung gerufen und dann brannte das Wohnmobil aber schon. Dann kam die Feuerwehr, um den Brand zu löschen. Und einer der Feuerwehrleute hat Fotos gemacht. Er ist in das Wohnmobil reingegangen und hat Fotos gemacht und diese Fotos wurden weggenommen und sind nie wieder aufgetaucht. Die sind weg. Und dann wurde eben das Wohnmobil aufgeladen, irgendwie alles innen drin kräftig durcheinander geschüttelt und dann irgendwo anders hin verfrachtet. Und dann fand man eben die beiden abgefeuerten Patronen, wovon sich die letzte eben nicht im Patronenlager dieser Pumpgun befand, sondern die war ausgeworfen. Also
man fand diese Schusswaffen aus Heilbronn, die Handschellen und diese ominösen CDs mit dem Propagandavideos und so weiter und so fort. Also es sind eine ganze Menge Sachen, die dann doch in diesem, im Kontext dieser dieses Wohnmobils gefunden worden sind. Und die eben diesen Anführungszeichen Verschwörungstheorien, die dann im Zusammenhang mit den Enthüllungen um den NSU aufgetaucht sind, dann reichlich Nahrung gegeben haben. Es sind ja auch, muss man verrückterweise sagen, ja auch gerade von diesem von den, ja, wie soll man die nennen, neuen Rechten oder von den Querfront-Ideologen à la Kompakt. Da wird ja zum Beispiel, also die beschäftigen sich ja auch ziemlich mit diesem NSU-Komplex und die beschäftigen sich auch mit diversen Ungereimtheiten, die in diesem Kontext stattfinden und haben da ja auch ihre Theoriebildung über die Abläufe und haben da bestimmt, also Mutmaßungen über die Hintergründe und Zusammenhänge dieser Taten.
Naja, Theoriebildung ist das eine, die Tatsachen sind das andere. Also die Tatsachen, dass die Spuren am Tatort so gut wie es geht zerstört wurden, das sind Fakten. Die Tatsache, dass die beiden sich nicht selber mit der Pumpgun erschossen haben können und dann, nachdem das Gehirn irgendwie an der Wand runtergelaufen ist, dann nochmal die Waffe durchgeladen haben, das kann auch nicht sein. Die Tatsache irgendwie, dass sie 13 Jahre lang auf der Flucht waren und aber trotzdem irgendwie den Großraum, in dem sie ihr soziales Umfeld hatten, nie verlassen haben. Dass sie auf Sylt Urlaub gemacht haben, wo sich Zschäpe bei einem Werbefilm irgendwie für die Insel hat mitfilmen lassen beim Aerobic-Tanzen. Und so weiter und so weiter und so weiter. Also die Liste ist endlos. Und ich meine, diese ganzen Fälle, wo die Polizeiarbeit der thüringischen Polizei sabotiert wurde vom Verfassungsschutz, das kam auch in dem Film vor. Dafür gibt es auch Aussagen vor dem Thüringer Untersuchungsausschuss.
Ja, genau. Da gab es einen Polizisten vom LKA, der da mal ziemlich ausgepackt hat vor dem thüringischen Untersuchungsausschuss. Wer das nochmal nachlesen will, das ist auf haskala.de dokumentiert. Das ist die Website von Katharina König, die Landtagsabgeordnete im Sächsischen Landtag ist und die Mitglied des Untersuchungsausschusses war. Und diese Seite und auf dieser Seite eben Minutenprotokolle der Ausschüsse hat und eben unter anderem die Vernehmung des, ich glaube Melzer hieß der, dieses Kriminalbeamten Melzer gemacht hat, der eben über die Behinderung der Polizeiarbeit durch das Landesamt für Verfassungsschutz massiv berichtet hat, ja.
Ich muss uns leider bei den Hörern entschuldigen, ich habe immer wieder hier technische Probleme, unser Internetstream setzt leider immer wieder aus. Mhm. Also ich sehe zwar immer, wenn der wieder anspringt, das heißt, wir haben immer wieder mal so, keine Ahnung, 20, 30 Sekunden Unterbrechung. Ich sehe das jetzt schon zum vierten oder fünften Mal, also das tut mir wirklich, wirklich sehr leid. Ich hatte es vorher getestet, Aber jetzt irgendwie setzt es doch aus. Es ist irgendwie Rush-Hour gerade, leider, bei unserem Internetanbieter. Tja, das hört man jetzt. Ich hoffe, dass es trotzdem noch Leute gewogen bleiben.
Wir können ja gucken, dass wir den Mitschnitt auf freie-radios.net dann auch nochmal hochladen.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Genau. Jetzt läuft es wieder. Ich hoffe, dass... also es hat ja eine Zeit lang lief es wunderbar und jetzt setzt es immer wieder aus. Tut mir wirklich sehr leid. Aber es liegt nicht in meiner Macht, das gerade zu ändern. Ja.
Vielleicht können wir das als einen kleinen Sprung nehmen. Wir hatten ja auch noch andere Themen so im Blickfeld. Es gab bei Extra 3, diesem Satire-Magazin, da gab es, ich glaube 2012, einen ganz hübschen Clip, wo nämlich Mitarbeiter des Verfassungsschutzes angeworben wurden. Die Hauptbedingung war, man musste auf dem rechten Auge blind sein. Und dann wurden lauter Leute in Trenchcoats gezeigt mit Schlapphüten und die hatten alle so Augenklappen auf der rechten Seite. Und das war also auch filmisch sehr schön umgesetzt, wie dann die Sicht eingeschränkt ist, wenn plötzlich das rechte Auge beim binären Sehen, also binokularen Sehen, sagt man das so? Ne? Binokularen Sehen, ja. Eingetrübt ist. Und das wäre jetzt so mein Vorschlag für eine Überleitung zu einem der noch weiteren Themen, mit denen wir uns jetzt hier in den verbleibenden 12 Minuten noch beschäftigen können.
Du hast recht, es ist nicht mehr so viel Zeit.
Ja.
Naja, wobei ich aber noch dazu sagen möchte, ich betrachte das als verharmlosend zu sagen, dass der Verfassungsschutz auf dem rechten Auge blind ist. Also es hat sich ja mittlerweile der Begriff verbreitet, vom Verfassungsschutz betreutes Morden. Und je mehr da ans Licht kommt, desto mehr drängt sich der Verdacht auf, dass genau das passiert ist.
Ja, beziehungsweise, dass eben auch in Deutschland von einem Phänomen gesprochen werden kann, das sonst in der Form aus der Türkei beziehungsweise aus Italien bekannt ist, nämlich der tiefe Staat. Also sprich die Verquickung von staatlichen Institutionen wie eben Geheimdiensten, mafiaartigen Strukturen und Neonazis und Faschisten. Und das ist schon eine sehr krasse Mischung, die hier im Zusammenhang mit dem NSU sichtbar geworden ist. Wo ich auch sagen würde, das ist, sagen wir mal so, noch eigentlich ein flauer Witz zu sagen, der Verfassungsschutz ist auf dem rechten Auge blind.
Ich meine, ist es denn so undenkbar, dass eine oder mehrere Personen beim Verfassungsschutz eine eigene Agenda verfolgen und selber mit den politischen Zielen des Rechtsextremismus sympathisieren und also ihre Rolle und ihre Macht innerhalb des Verfassungsschutzes ausnutzen, um ihre eigene politische Agenda also durchzusetzen, ihre eigene Szene zu fördern? Ist das völlig undenkbar?
Ja, es gibt ja zum Beispiel diesen einen Mitarbeiter des Hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz, der offensichtlich zur Tatzeit des Mordes in Kassel an diesem Internet-Kioskbetreiber, der dort zur Tatzeit anwesend war und der in seinem Verfassungsschutzamt den Spitznamen hatte Klein Adolf, von dem bekannt geworden ist, dass er und seine Frau da durchaus also so einen gepflegten Alltagsrassismus am Start haben und der aber eben wirklich gedeckt worden ist, wirklich von den höchsten Kreisen in Hessen. Also wo es darum ging, ob gegen ihn ermittelt werden darf oder nicht. Und der jetzt als Zeuge vernommen worden ist, unter anderem eben in dem Prozess in München und der da auch wieder eine sehr, sehr dubiose Rolle gespielt hat. Oder eine andere Figur ist eben der langjährige Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz in Thüringen, der auch zu der Zeit, wo er Präsident dieses Landesamtes war, bei irgendeiner Feier es lustig fand, sich als Ludendorff zu verkleiden. Und Ludendorff war einer der Leute, die am 9. November 23 mit diesen Kapp-Putsch initiiert haben. Ludendorff war einer der, der zusammen mit Hindenburg diese de facto Militärdiktatur, die das Deutsche Reich seit 1900, wann war das, 16 war, mitgeleitet haben. Und der dann eben noch viel krasser als Hindenburg Anfang der 20er und im Laufe der 20er Jahre eben in der deutschen nationalvölkischen Bewegung aktiv war, in der dann auch die frühe NSDAP rumgekreuzt ist. Und Ludendorff und ist also wirklich alles andere als eine, also erstmal muss man schon eine Menge historisches Wissen haben, um überhaupt diesen Ludendorff noch zu kennen. Dann auch wieder zu erkennen. Und dann frage ich mich, was ist das für eine Form von Satire, von amtlichem Satireverständnis, wenn sich der Leiter eines Amtes, das sich mit dem Schutz der Verfassung befasst, mit einem rechten, mit einem faschistischen Putschisten komisch identifiziert. Also ich meine, Das ist schon eine ziemlich, also nur das mal so als kleine, fange ich schon an, auf das Mikrofon einzuschlagen. Das tut mir leid.
Kannst ruhig randalieren.
Okay.
Ja, da hättest du jetzt eigentlich auch schon eine Brücke geschlagen, damit wir einen Anschluss finden an das nächste Thema. Ich meine, eigentlich müssen wir da gar nicht mehr drüber reden, denn satirisch Streit um Jan Böhmermann. Aber eigentlich müssen wir gar nicht, wir müssen eigentlich darüber reden, weil du hast mir erzählt, du hast dich mit Leuten unterhalten und die haben sich darüber aufgeregt, dass Böhmermann den Erdogan rassistisch beleidigt hat.
Nee, nicht so. Sondern, dass im Zusammenhang dieser Schmähkritik sprachliche Bilder benutzt worden sind, die üblicherweise im rassistischen und antitürkischen Ressentiment grassieren. Und da das dann aber eben auch noch von einem, da das eben nicht von einem türkischstämmigen Satiriker oder Comedian vorgetragen worden ist, sondern von jemandem, ne, also das würde hätte anders auch nochmal geklungen, wenn das zum Beispiel der gemacht hätte, der jetzt am Sonntag bei Anne Will war, anstelle offenbar von Jan Böhmermann, nämlich von Serdar Somuncu, der selber einen türkischen Hintergrund hat. Also wenn der dieses Schmähgedicht gelesen hätte, wäre das vielleicht nochmal anders rübergekommen, aber so durchaus, also Elemente klassischer Homophobie und klassischen Rassismus einfach reingebaut hat in diese Schmähkritik. Wobei ja auch wieder dieselben Leute, die das kritisiert haben, aber auch wiederum sagen, es gibt zum Beispiel auf Freie Radiosnet einen Beitrag von Radio Dreieckland, wo das auch nochmal aufgedröselt wird, wo dann aber gesagt wird, aber andererseits hat sich Böhmermann eben selber am Ende seines Beitrages auch jeden Applaus des Publikums verbeten, habe damit sozusagen das Publikum vorgeführt, worauf es im Grunde genommen anspringt. Nämlich auch genau auf diese Form von Ressentiment geladenen Bildern.
Also ich bin nicht der Meinung, dass sich Jan Böhmermann da rassistische oder sexistische oder sonstige Positionen zu eigen gemacht hat, sondern er hat sich etwas ausgedacht, was als ultimative Beleidigung und absolut unter der Gürtellinie ist. Und das hat er gar nicht nötig. Aber er wollte einfach mal richtig, richtig provozieren. Das hat er geschafft. Also ich meine, was er da gemacht hat, das ist hochintelligent. Er hat sie wirklich alle getrollt. Er hat Erdogan getrollt, er hat die gesamte, hätte ich jetzt fast gesagt, die Bonner Republik getrollt. Er hat die Berliner Republik getrollt und zwar aufs Allerfeinste. Ich meine, und er war mutig. Also er hat sich wirklich extrem weit aus dem Fenster gelehnt. Jetzt hat er Polizeischutz. Und Erdogan ist sicherlich auch in Deutschland ganz schön mächtig, also hat er auch seine Verbündete. Also wenn er da auf Rache aus ist, dann kann er unter Umständen gefährlich leben.
Also es gab am letzten Wochenende in verschiedenen bundesdeutschen Städten eine ganze Reihe von Protestdemonstrationen, zu denen AKP nahe, aber bis hin zu Bozkurt, also zu den Grauen Wölfen, stehende Organisationen und rechte türkische Motorradclubs aufgerufen hatten. Die also gegen diese Geschichte demonstriert haben. Und also das ist eine ziemliche, da finden auch hier gerade, glaube ich, ziemliche Zuspitzungen statt. in einem Klima, wo ja sowieso schon, also bevor dieses, ich glaube, das war doch bevor diese Böhmermann-Geschichte gelaufen ist, war es doch so, dass schon dieser Spiegeltitel war mit diesem, mit dem Erdogan, ne? War das nicht in der Woche davor? Oder war das dasselbe Wochenende?
Ich tut mir leid, der Spiegeltitel ist mir jetzt nicht geläufig. Was war denn auf dem Spiegeltitel drauf?
Also ich kann, also wenn ich es jetzt aus dem Gedächtnis von vor 2 Wochen irgendwie erinnere, dann das wutentbrannte Gesicht, das aber so ein bisschen erinnerte an so Struwelpeter-Zeichnungen, ja, von eben diesem Erdogan. Und der dann eben so in bester Buhmann-Manier des Spiegel eben dann noch einen entsprechenden Slogan dazu hatte. Und mittlerweile ist der ja überall, wird er überall auf ihm rumgeritten, wobei ich eben frage, wieso wird auf ihm rumgeritten, wo doch eh klar ist, aus welchem Holz der geschnitzt ist und warum wird nicht auf den Leuten rumgeritten, die mit dem eben ihre dreckigen Geschäfte gemacht haben, wie eben dieses, wie dieses EU-Türkei, dieser EU-Türkei-Deal, der bitteschön in der Öffentlichkeit nicht mehr so genannt werden soll, sondern Abkommen heißen möchte.
Ein schmutziger Deal, das kann man wohl sagen.
Und von dem also nicht wenige als, also oder schändlich, sagen ja auch viele, dass es ein schändlicher Deal ist. Und da sind wir ja an so einem Punkt, wo dann über Presse und Freiheit und Freiheit der Meinungsäußerung. Augenblick. Muss mal kurz. Ja, wir kommen sowieso zum Ende der Sendung.
Wir kommen zum Ende der Sendung und
wir haben also ein offenes Ende. Wir wollten ja eigentlich noch über ein paar andere Themen gesprochen haben, aber das werden wir dann wohl im nächsten Monat nachholen.
Und ich muss hier auf jeden Fall technische Veränderungen machen. Irgendwie muss ich mir eine Alternative überlegen. Jetzt setzt das nämlich komplett aus.
Okay. Ja, dann
zum Kotzen.
Die uns in der Aufzeichnung zugehört haben oder jetzt in dem Podcast hören, denen wünschen wir dann noch einen angenehmen Abend oder eine gute Zeit. Und wir sind wieder zu hören am 10. Mai um 21 Uhr wieder auf 88,4 MHz in Berlin oder 90,7 MHz in Potsdam oder über senderberlin.org im Stream.